Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf heute und predigen darf. Ich war auch schon irgendwann mal da. Es ist schon ein bisschen länger her. Das war noch lange vor Corona, also schon wieder eine ganze Weile her. Und ich hoffe, dass ihr bei Begriffen wie Rohrstock oder Strafarbeit nicht schon Angst und Panik bekommen habt und kurz davor wart, rückwärts wieder rauszurennen. Ich habe euch nämlich heute in zwei Bibelverse mitgebracht und da kommt dieses Wort Erziehen vor. Gott erzieht. Und deswegen ist es dann so ein bisschen so, dass diese Assoziationen natürlich damit hochkommen. Welche Erziehungsmethoden gibt es denn eigentlich? Und ja, da bin ich ganz froh, dass es mittlerweile andere gibt, als es vor vielen Jahren noch war. Und ich möchte euch in eine Szene am Anfang mit hineinnehmen, am Abendbrottisch einer Familie, wo Erziehung natürlich auch eine Rolle spielt. Also man kann sich das einfach so vorstellen. Irgendeine Familie, es ist Abend und der Hunger ruft langsam und der Vater ruft auch, Kinder, es gibt Abendessen. Und der 8-jährige Sohn, ich habe ihn jetzt mal Jonas genannt, der ruft dann gleich, ich muss noch das Video fertig schauen, man kennt es. Die 11-jährige Tochter Lena, ich muss noch das Level zu Ende spielen. Und der Vater denkt sich schon so, nein, kommt bitte jetzt. Wir haben gesagt, es gibt um 6:30 Essen, also machen wir das jetzt auch so. Die Kinder verdrehen natürlich die Augen, aber kommen dann, weil der Hunger dann irgendwie doch da ist, an den Tisch. Und kaum ist das Tischgebet zu Ende gesprochen, da kippelt Jonas schon wieder bedrohlich schief am Tisch. Und der Vater denkt nur so und ruft, Jonas, hör auf zu kippeln, du weißt, dass ich das nicht mag, wir haben doch Tischregeln. Und dann fragt er auch noch, wie war denn euer Tag? Das hört Lena aber schon gar nicht mehr, denn sie hat ihr Handy aus der Hosentasche schon wieder hochgezogen und versucht, das nächste Level zu knacken. Und das, obwohl sie weiß, am Tisch wird eigentlich nicht am Handy rumgespielt. Der Vater bemüht sich rege, seine Vereinbarungen und Regeln durchzusetzen, doch die Kinder wissen ganz genau, wie sie das umgehen sollen. Ja, Erziehung. Mit Erziehung, ja, machen wir im Leben verschiedene Stadien durch. In der Kindheit sind wir genervt, wenn die Eltern uns wieder mal erziehen wollen und uns zu so verrückten Sachen wie Zimmer aufräumen zwingen wollen. Als Jugendliche in der Pubertät mussten wir besonders leiden, denn wir waren ja schon groß, wir wussten natürlich alles besser, also ich zumindest natürlich, ganz logisch. Also liebe Eltern, hört auf mir zu sagen, was ich tun soll, ihr habt doch eh keine Ahnung. Und dann irgendwann in den 20ern wird einem dann bewusst, ja, ich bin doch ganz dankbar für das, was meine Eltern mir so mitgegeben haben. Und auch die Motivation, aus der heraus wir Erziehungsregeln umsetzen, verändert sich ja im Laufe des Lebens immer mal. Wenn es da heißt, erst die Hausaufgaben, dann spielen, winkt da ganz klar die Belohnung als Motivation, doch noch die Hausaufgaben zu machen. Ohne diese Bedingungen würden die Hausaufgaben wohl frühmorgens im Bus in die Schule, vor der Schule noch schnell abgeschrieben werden. Also Belohnung, ganz klar, ist ein Motivator. Und wenn es heißt, wenn du um 10 nicht zu Hause bist, gibt es eine Woche YouTube-Verbot, dann dient Angst als Strafe, Angst vor der Strafe als Motivation. Und ein weiterer Motivator natürlich, klar, kennt man auch, Geld. Wenn du lieb und hilfsbereit zur Nachbarin bist, dann bekommst du 5 €. Und klar, Belohnungen wie Geld oder auch Anerkennung oder die Vermeidung von Strafen, das sind starke Motivationen. Auf dem Berg von der Gemeinde zu mir nach Hause, wo ich dann immer mal runterfahre, da gibt es so einen Berg, wo man 30 fahren muss. Und da ist seit einem Jahr ein Blitzer aufgestellt und der steht ganz genau dort an der Stelle, wo man dann sehr selbstbewusst in den zweiten Gang schaltet und denkt, ich kann ja jetzt rollen lassen. Und dann hat man ganz schnell die 40 drauf. Und ich saß schon 3-mal auf dem Beifahrersitz, als es dann rot aufgeblitzt ist. Und seitdem ist mir sehr bewusst, dass ich da unbedingt 30 fahren muss, sonst wird es teuer. Ohne Angst vor der Strafe würden dort wohl sehr viele doch immer noch sehr schnell fahren. Belohnung und Strafe können starke Anreize sein, sich anders zu verhalten, als man es sonst tun würde. Aber da gibt's auch noch was anderes. Wenn ich nicht nur 30 fahre, um nicht geblitzt zu werden, sondern weil ich zum Beispiel für Schulkinder langsam fahren möchte, Rücksicht nehmen möchte, dann habe ich eine Überzeugung und bin aus Überzeugung selbst motiviert. Meine innere Überzeugung zieht mich in die richtige Richtung und die bringt mich dazu, dass ich dann verantwortungsvoll handle. Und diesen Gedanken, dass mich etwas, was in mir drin ist, zieht und mich zum Handeln bewegt, den Gedanken können wir schon mal mitnehmen. Erst will ich aber noch eine letzte Vorbemerkung machen. Denn auch wer uns als Kinder erzogen hat, spielt ja eine große Rolle. Es hat natürlich eine Auswirkung, wer uns da erzieht und was diese Menschen ausmacht. Das können Eltern sein, Erziehungsberechtigte, Kita-ErzieherInnen, LehrerInnen oder andere Personen. Aber welche Beziehung wir zu ihnen haben und welches Bild wir von ihnen haben, das wirkt sich darauf aus, wie wir das, was sie uns mitgegeben haben, später selbst erleben. Es ist ja für uns heute ganz klar, dass eine gute, liebevolle und vertrauensvolle Beziehung zwischen dem erziehenden und zu erziehenden Menschen eine viel bessere Grundlage ist als eine Beziehung aus Angst und Einschüchterung und Autorität. Also, wie wir unsere Erziehung wahrnehmen, ändert sich im Laufe des Lebens. Mit welcher Motivation wir handeln, ist unterschiedlich. Und auch die Person, die die Erziehung ausübt, die spielt auch eine Rolle. Und jetzt kommt für all die Erwachsenen unter uns, die dachten, das Thema Erziehung ist für uns selber vielleicht schon längst vorbei, der große Schock. Ja, an diesem Bibelfest geht es heute tatsächlich um Erziehung. Und es sind nicht nur die Minderjährigen gemeint. In Titus 2, 11 bis 12, das sind die beiden Verse, die ich euch heute vorlesen möchte, da steht, denn erschienen ist die Gnade Gottes allen Menschen zum Heil. Sie erzieht uns dazu, der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abzuschwören und besonnen, gerecht und fromm zu leben in dieser Weltzeit. Und ja, dieses Wort erzieht ist mir direkt ins Gesicht gesprungen. Und im Griechischen steht hier sogar ein Wort, welches auch denen, die kein Griechisch lernen durften oder mussten, wie ich, etwas sagt wahrscheinlich, dieses Paideuein. Also von Pädagogik haben wir alle schon mal was gehört. Es geht also schon im Wortsinn um Erziehung, Unterweisung, Zurechtweisung und ja, Disziplinierung. Und klar, wer erwachsen ist, wird im Normalfall nicht mehr erzogen. Aber hier ist es ja die Gnade Gottes, die erzieht. Und Kinder dieses gnädigen Gottes sind wir alle, egal wie alt wir sind. Das heißt also, dass auch bei uns die Erziehung durch Gottes Gnade nicht abgeschlossen ist, sondern sie sich unser Leben lang hinzieht und sich durch unser ganzes Leben lang durchträgt. Lebenslanges Lernen, weil wir ja auch auf ewig Kinder Gottes sind und so immer wieder dazulernen und auch liebevoll zurechtgewiesen werden. Doch weckt das Wort Erziehung ja unterschiedliche Assoziationen. Der eine denkt positiv an die eigene Kindheit zurück und die nächste denkt an die Kinder zu Hause und die Diskussionen am Abendbrottisch. Und der nächste fühlt sich beklommen, weil vielleicht auch nicht so schöne Erinnerungen hochkommen. Vielleicht macht manchen der Vergleich der eigenen Erziehung mit einer Erziehung durch Gott auch Angst. Denn Eltern machen Fehler und manche waren lieblos. Und manche haben auch unter Druck gesetzt. Wie wir unsere Eltern wahrgenommen haben, so übertragen wir manchmal auch dieses Bild auf Gott. Gott als liebevoller Vater. Für manche vielleicht schwer vorstellbar, wenn der eigene Vater wenig liebevoll war. Und es ist ein ganz spannender Gedanke und ich lade euch auch dazu ein, mal darüber nachzudenken, wie ihr als Kinder eure Eltern wahrgenommen habt, sehr streng, hat das vielleicht zu einer Vorstellung von einem strengen Gott geführt? Hat das vielleicht abgefärbt? Oder war ein Elternteil abwesend, jähzornig, nicht verlässlich, zu sanftmütig, wenig konsequent? Hat sich das ausgewirkt darauf, wie du Gott wahrnimmst? Finde ich mal einen ganz interessanten Gedanken an dieser Stelle. Und trotzdem, Gott als Vater und Mutter mag Assoziationen an unsere eigenen Eltern wecken, aber Gott ist Gott und kein menschlicher Elternteil, der vielleicht manchmal auch das Beste wollte, aber trotzdem hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb. Und außerdem, in diesem Bibelvers lesen wir es, nicht Gottes Zorn erzieht uns, sondern seine Gnade. Der, der uns als seine Kinder erzieht, uns an sich heranzieht, das ist Gott in seiner Gnade und Liebe. Und er erzieht uns nicht mit Angst, sondern durch seine Gnade. Und die soll unser Handeln dann ja auch prägen. Seine Gnade erzieht uns zu einem verantwortungsvollen Leben, das Gott ehrt. Aber was passiert eigentlich, wenn Gottes Gnade erscheint und erzieht? Wenn Gottes Gnade erzieht, dann zieht sie uns in eine Lebensgemeinschaft mit Gott hinein. Wenn wir mit einem Menschen das Leben teilen, dann färben ja auch Angewohnheiten ab. Manchmal auch die negativen, also der Fritz, der räumt nie auf, jetzt mache ich das auch nicht mehr. Aber auch positive natürlich. Dieser andere Mensch, der kocht immer so kreativ und gesund, das motiviert auch mal, das auszuprobieren und das auch zu machen. Und in der Lebensgemeinschaft mit Gott färbt Gottes Gnade auf uns ab, verändert, wie wir denken und handeln. Dieses Abfärben der Gnade Gottes erzieht uns dazu, ja, Nein sagen zu können, so Dingen, die uns aus dieser Lebensgemeinschaft mit Gott herauszehren können. Weil wenn wir im Alltag ganz eng mit Gott in Beziehung stehen, seine Gnade ganz automatisch Auswirkungen auf unser Handeln hat. Die eine Verhaltensweise, in die Gottes Gnade uns zieht, ist, ja, Nein zu schädlichem Verhalten sagen zu können. Es gibt ja immer wieder Momente, in denen wir merken, das tut uns nicht gut. Menschen, die uns dazu bringen zu lästern, Denkmuster, die schnell verurteilen oder nur nach eigener Anerkennung streben. Aktivitäten, die verhindern, Zeit mit Gott zu verbringen. Und Gottes Gnade lehrt uns aufmerksam zu werden auf das, was uns aus dieser Lebensgemeinschaft mit Gott reißt. Und sie unterweist uns darin, auch Nein sagen zu können. Ja, was sind Punkte in deinem Leben, an denen du merkst, dass du dich Gott nicht so nah fühlst? Im Titusbrief steht da der Gottlosigkeit und den Begierden der Welt abschwören. Gottlosigkeit heißt ja nicht, dass Gott nicht da wäre, sondern vielmehr, dass es sich in unserem Herzen leer anfühlen kann, wenn wir eigensüchtig und eigenmächtig handeln und nicht mehr mit Gott ins Gespräch gehen. Gottes Gnade erinnert, unterweist und ja, ermahnt uns auch, der Gottlosigkeit in unserem Herzen zu entsagen, uns wieder nach Gott auszustrecken, ihn wieder zu suchen. Und die Begierden der Welt, die Gnade Gottes erzieht uns nicht dazu, der Freude an der Welt eine Abfuhr zu erteilen. Natürlich dürfen und sollen wir Freude haben und genießen. Nur da, wo Gier Menschen und Beziehungen zerstört, da soll die Gnade Gottes uns dazu erziehen, hier einen Stopp einzulegen. Die zweite Verhaltensweise, zu der Gottes Gnade uns zieht, ist besonnen, gerecht und fromm zu leben. Was bedeutet das? Wer besonnen ist, ist wach für das Hier und Jetzt, hat einen klaren Blick, weil der Blick nicht von falschen Begierden verschleiert ist. In der Besonnenheit kann der verschwommene Selbstbetrug nicht andauern. Wer besonnen ist, übernimmt Verantwortung für sein Leben und Handeln. Denn besonnenes Handeln ist verantwortungsvolles Handeln. Erst nachdenken, dann sprechen und handeln. Besonnenes Handeln heißt auch, darüber zu diskutieren, was gerecht und ungerecht ist. Nicht besonnen wäre es, dafür Gewalt einzusetzen. Sprachliche und körperliche Gewalt ja gleichermaßen. Und auch in den aktuellen politischen Debatten sind viele Menschen sehr schnell darin, mit sehr gewaltvoller Sprache, manchmal auch mit körperlicher Gewalt zu erklären, was gerade gerechtfertigt ist. Die Gnade Gottes erzieht uns zu Besonnenheit, nicht zu Gewalt. Besonnenheit schließt hartes Diskutieren und Ringen um die richtige Entscheidung ein, aber niemals schließt sie Hass und Hetze ein. Die Gnade Gottes erzieht uns dazu, besonnen zu leben und gerecht. Gerecht sind wir durch die Gnade Gottes geworden. Und weil die heilsame Gnade uns erschienen ist, können wir nach Gottes Willen leben und Ungerechtigkeiten dieser Welt entgegentreten. Die Gnade Gottes gibt uns Kraft, Ungerechtigkeiten zu benennen und zu bekämpfen. Das ist in unserem Alltag, wenn eine Kollegin ungerecht behandelt wird oder wir Mobbing beobachten können. Aber auch da, wo ältere Generationen auf Kosten jüngerer Generationen Ressourcen verschwenden. Stichwort Klimagerechtigkeit. Jetzt im Iran, wo Frauen in ihrer Freiheit beschnitten werden. Die erschienene Gnade erzieht uns dazu, Verantwortung zu übernehmen, den Mund aufzumachen, wenn wir Ungerechtigkeit wahrnehmen und aktiv zu werden. Und fromm, die Gnade Gottes erzieht uns dazu, zu Gottes Ehre zu leben. Und das mitten in dieser Welt, in dieser Weltzeit. Das Erziehungsziel von Gottes Gnade sozusagen ist ein Leben, das auf Gott gerichtet ist, aber mitten in dieser Welt. Das Ziel ist nicht, ein Leben zu führen, das möglichst komplett anders ist als das von Nichtchristen, Nichtchristinnen, sondern wir sollen mitten in dieser Welt sein, Beziehungen leben und darin diese Gnade Gottes wirken lassen. Also nicht möglichst viel Abstand von Menschen außerhalb des Gottesdienstes halten, sondern Teil der Welt sein. Dort auf eine Art und Weise leben, die von Gnade und Liebe geprägt ist. Das Ziel dieser Erziehung ist, dass Gottes Gnade immer und ständig in unserem Leben wirkt und sichtbar ist. Und das alles nicht erst im Himmel, sondern solange wir hier in dieser Welt leben. Wir sind manchmal Christen und Christinnen begegnet, die gedanklich schon sehr im Himmel waren, obwohl sie eigentlich noch hier waren. Und die manchmal so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, ihr Leben hier auf dieser Welt nur so abgesessen haben. Und mir kam das immer komisch vor. Und dieser Bibelvers hier aus Titus 2 hinterfragt diese Jenseitsfixierung, die ich manchmal so beobachtet habe. Ja, wir haben eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht, aber jetzt sind wir ja hier. Und unser Leben ist nicht nur eine Wartestation auf die Ewigkeit, sondern Gottes Gnade erzieht uns zu leben und unser Leben hier zu gestalten, im Hier und Jetzt ganz aktiv. Und das Schöne an der Gnade Gottes ist, dass sie so groß ist und attraktiv ist, dass sie uns zieht. Gottes Gnade zieht uns in eine Lebensgemeinschaft mit Gott hinein. Gottes Gnade ist so anziehend, dass sie uns in ein Leben in Nachfolge hineinzieht. Aber nicht als anstrengende Erziehung mit Moralpredigten oder Androhung von Strafen. Und auch nicht im Sinne von, irgendwer hat was Frommes gesagt, zum Beispiel, dass wir als gute Christen nicht tanzen dürfen und deswegen machen wir das nicht und wir diskriminieren jetzt die, die das tun, wie ich das früher manchmal aus Urzeiten von meinen Eltern gehört habe. Sondern Gottes Gnade zieht uns in die Lebensgemeinschaft mit Gott hinein und in unserem Leben wird sich die Gnade Gottes zeigen. Wir sind Kinder Gottes und unser Vater, er erzieht uns voller Liebe und Gnade mit dem Ziel, dass wir als mündige Menschen in einer Lebensgemeinschaft mit ihm und zu seiner Ehre leben. Und wieder mal an die eigene Erziehung erinnernd. Wo gab es Momente, in denen du begonnen hast, etwas aus innerer Überzeugung zu tun und nicht mal mehr nur, weil es dir jemand gesagt hat, unter Ankündigung von Belohnung oder Androhung von Strafen, sondern aus eigener Überzeugung? Also wenn du die Geschirrspülmaschine nicht mehr nur ausgeräumt hast, weil deine Eltern dir die Aufgabe gegeben haben, sondern weil du ein inneres Bedürfnis nach Ordnung und Sauberkeit hattest und deswegen ausgeräumt hast. Gottes Gnade und seine Liebe in uns und das Bedürfnis nach seiner Gegenwart lösen so ein inneres Bedürfnis aus, das Leben mit Gott zu gestalten. Und dann ist Nachfolge kein frommer Zwang, sondern ein inneres Bedürfnis, aus dem in Selbstverantwortung Schritte folgen. Und es braucht es ja vor allem und bei allem unser Mitgehen. Gott zerrt uns nicht in die Nachfolge oder schleift uns an so einem Seil hinter sich gegen unseren Willen her, sondern er lädt uns ein und die Schritte müssen wir dann selbst gehen. Ich habe als Titel ja Gottes Gnadenschule geschrieben, Erziehung, Schule, all das dauert ja über viele Jahre an. Und das ist was Gutes, wir dürfen lernen, wir dürfen auch Fehler machen, es neu probieren. Als Kinder sind unsere Fähigkeiten ja auch über Jahre gewachsen und wir sind dann so von Jahr zu Jahr immer selbstbewusster und selbstständiger geworden. Und so dürfen wir auch als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, wachsen. Von Jahr zu Jahr zeigt sich dann mehr von Gottes Erziehung in unserem Handeln. Und ich bin auch nicht durch die Taufe zur perfekten Christin geworden, sondern ich darf mein Leben lang immer wieder dazulernen und Gottes Gnade in meinem Leben wirken lassen. Gottes heilsame Gnade ist erschienen und verändert uns. immer weiter und unser Leben lang. Amen.